Man hat dann dieses Pulver genommen aus diesen Bockenpusteln und hat dann entweder die Haut aufgeritzt bei Kindern und das in die Haut reingerieben, oder man hat das über die Nase appliziert, also fast wie ja, das Material fast im Prinzip geschnupft.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 13. April 2026 in Porto in Portugal. Ich bin da gerade auf einer Impfstoffkonferenz. Leider nicht auf Urlaub, das wäre schön. Und ich habe mir gedacht, letzte Woche haben wir über ein Bockenvirus bei Kaninchen gesprochen. Ich habe mir gedacht, ich mache diese Woche was über das echte Bockenvirus. Und die Bocken, und im Englischen heißen die Smallpox, es ist ja eine Erkrankung, die ausgerottet wurde. Es ist die zweite oder eine der zwei Erkrankungen, die aktiv ausgerottet worden sind. Bocken eben bei Menschen und dann das Rinderpestvirus bei Rindern eben. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, wie das passiert ist und ja, welche Auswirkungen das alles hatte. Aber wir fangen mal mit dem Virus an. Bocken, das ist eben das typische Bockenvirus, die gehören zu den Orthopox-Viren. Das ist verwandt mit den Kuhbocken, mit dem Vaccinia-Stamm, der zur Impfung verwendet wird, und dazu werden wir noch kommen, mit dem Pferdebocken, aber auch mit den Affenbocken, über die wir schon mal gesprochen haben. Wie gesagt, das ist ein typisches Bockenvirus, das heißt, es ist ein DNA-Virus, es hat ein doppelsträngiges, lineares DNA-Genom, was recht groß ist, 186.000 Basenpaare, also 186.000 Buchstaben, kodiert auch für sehr viele Proteine und hat einen relativ komplexen Lebenszyklus. Das Virus selbst schaut eben aus wie ein typisches Bockenvirus, das heißt, es ist ziegelförmig. Es ist etwa 300 bis 350 Nanometer lang und dann 240 bis 270 Nanometer hoch. Und der Aufbau ist eben wie auch bei anderen Bockenviren, man hat das Genom innen drinnen. Das ist umgeben von einem Nukleokapsid. Da befindet sich dann eine Struktur rundherum, die man Core Wall nennt. Und auf der rechten und der linken Seite davon gibt es Strukturen, die nennen sich Lateral Body. Und das gibt dem Ganzen eben so eine ziegelförmige Struktur. Und dann gibt es auch noch eine Lipidschicht außen. Und das ist ein bisschen komplizierter bei Bockenviren, weil da gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt eine Form, die hat eben eine Lipidhülle, die nennt man gereifte Partikel. Die werden freigesetzt, wenn die Zelle durch die Virusinfektion abstirbt. Dann gibt es aber noch eine zweite Form, die hat zwei Lipidhüllen, zwei Membranen. Und die nennt man Enveloped Particle, also umhülltes Partikel. Und die sind wichtig für die Infektion von Zelle zu Zelle. Also diese gereiften Partikel, die nur eine Hülle haben, die treiben vor allem die Übertragung des Virus von einer Person zur anderen an. Während eben diese Enveloped Particles mit der Doppelhülle eher die Infektion innerhalb einer Person antreiben, also wirklich von Zelle zu Zelle. Das Andocken an Zellen ist relativ kompliziert bei Bockenviren. Die können unterschiedlichste Rezeptoren verwenden, aber einer der Rezeptoren ist eine Zuckerstruktur, ein Glucosaminoglykan, der Zelloberfläche, das gebunden wird. Aber wie gesagt, da gibt es mehrere andere auch noch. Und was wichtig zu erwähnen ist bei Bockenviren ist, normalerweise gehen DNA-Viren in den Zellkern, um ihr Genom zu vermehren, und verwenden eben die DNA-Polymerase von der infizierten Zelle dafür und diesem Zellkern. Bockenviren machen das nicht. Die bauen ihre eigenen Bockenvirusfabriken sozusagen im Zytoplasma. Da wird eben die Zelle remodeled, da kommt es zum Aufbau von Membranvesikeln, und in diesen Membranvesikeln kommt es eben zur Replikation, und das Bockenvirus bringt eine eigene DNA-Polymerase mit, um das Genom zu vermehren. Das Virus ist auch relativ stabil, das muss man auch dazu sagen, in der Umwelt, was es natürlich auch ein bisschen problematisch macht. Vielleicht fangen wir mal mit der Erkrankung an. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt zwei unterschiedliche Formen. Einerseits Variola major, das eher schwere Infektionen verursacht. Und dann Variola minor, das relativ, ich sag mal, relativ leichte Infektionen verursacht, verglichen mit Variola major. Das Virus wird über mukosale Tröpfchen übertragen, über Schmierinfektionen, über Gegenstände, über direkten Kontakt, über Bettwäsche kann es zum Beispiel übertragen werden. Aber es ist nicht so, dass es super infektiös ist und es scheint, als wäre Variola minor um einiges infektiöser, leichter übertragbar als Variola major. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es eher über Atemwegströpfchen übertragen wird. Man hat früher auch gesehen, dass zumindest auf der Nordhalbkugel es zu vermehrten Infektionen im Winter und im Frühjahr gekommen ist. Also es gab sowas wie eine Bockensaison. Wenn man sich infiziert, vermehrt sich das Virus zuerst in den Zellen der Schleimhäute, also im Rachenraum im Prinzip, dringt dann in die Lymphknoten vor und vermehrt sich dort. Und von dort gibt es dann eine Verbreitung über den ganzen Körper. Und wenn sich das Virus über das Blut im ganzen Körper verbreitet, nennt man das Viremie. Und da gibt es im Prinzip zwei Viremien bei Bockeninfektionen. Die Inkubationszeit ist 7 bis 14 Tage. Und danach kommt es zu einer relativ unspezifischen Erkrankung am Anfang. Also fast wie Influenza kriegt man Fieber, Muskelschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit, Rückenschmerzen. Manchmal ist auch der Gastrointestinaltrakt mit betroffen. Es kann zu Erbrechen kommen. Und dann ein paar Tage später kommt es zu im Prinzip Läsionen oder Pusteln auf Schleimhäuten im Mund und im Rachen. Da fängt das mal an. Und normalerweise 1 bis 2 Tage später sieht man auch, dass die Haut betroffen ist. Und normalerweise ist das so, dass das zuerst mit Flecken anfängt. Aus diesen Flecken entwickeln sich Bläschen, aus den Bläschen dann Pusteln und später, wenn man gesundet, verkrusten die und fallen die ab. Also die Kruste fällt dann ab. Meistens ist es so, dass man zuerst auf der Stirn solche Pusteln bekommt. Das Gesicht ist dann meistens auch betroffen, der Torso und später auch die Extremitäten. Und das ist eigentlich die Phase, wenn Menschen sehr infektiös sind. Einerseits, wenn man die Pusteln auf der Haut hat, andererseits auch, wenn es zu diesen Pusteln und Läsionen in den Schleimhäuten kommt, weil da natürlich viel Virus produziert wird und über die Schleimhäute und Tröpfchen das auch weitergegeben werden kann. Etwa 2 bis 3 Wochen nach dem Krankheitsausbruch trocknen diese Pusteln eben ein und fallen dann ab, im besten Fall, wenn man die Infektion überlebt. Was aber meistens zurückbleibt, sind Flecken auf der Haut, wo im Prinzip Pigment fehlt. Also man sieht das dann oft lebenslang, dass jemand Bocken hatte und das ist natürlich vielleicht eine der weniger schlimmen Nebenwirkungen, aber auch blöd, wenn man das im Gesicht hat, weil man dann im Prinzip ein Leben lang entstellt ist. Okay, wie schlimm ist die Infektion jetzt? Da muss man eben Variola minor und Variola major auseinanderhalten. Variola minor, das wird glaube ich auch alles drin genannt, das kommt soweit ich weiß aus dem Portugiesischen und bezeichnet etwas, das sich schnell und überall hin ausbreitet, eben weil es anscheinend infektiöser war als Variola major. Das ist mehr oder weniger die milde Form von Bocken. Das hat eine Mortalitätsrate von etwa 1%. Das ist jetzt nicht super, das ist eigentlich auch recht hoch, aber eben verglichen mit Variola major recht gering. Bei Variola major gibt es unterschiedliche Verlaufsformen. Da gibt es einerseits die normale Verlaufsform. Das tritt bei etwa 90% der Infizierten auf und das hat eine Mortalitätsrate von 30%. Also das hat sich schon gewaschen. Also das ist schon ziemlich tödlich. Das Problem ist, dass es dann noch 2 weitere Verlaufsformen gibt. Eine, das nennt sich bösartige oder maligne Bocken. Da kommt es im Prinzip zu fast einer Verschmelzung von diesen Bockenpusteln über den ganzen Körper. Das tritt bei 5 bis 10% der Fälle auf, sehr häufig bei Kindern und das hat im Prinzip fast eine 100%ige Mortalitätsrate, also so 90 bis 100%, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es noch eine hämorrhagische Verlaufsform. Hämorrhagisch heißt dann, dass es zu Blutungen kommt und das ist auch recht schlimm. Das ist selten, das ist bei etwa 2% der Infektionen aufgetreten, war meistens auch 100% letal und das ist auch teilweise auch bei Geimpften noch aufgetreten. Also ja, keine tolle Erkrankung und das Gute ist, dass das Virus ausgerottet worden ist. Wenn man es überlebt, heißt das nicht, dass alles gut ist. Bockeninfektionen haben viele Langzeitfolgen. Einerseits, weil eben die Schleimhäute betroffen sind, aber auch im Prinzip Gewebe im ganzen Körper, kann es zu Erblindungen kommen. zu Taubheit, Lähmungen, das Virus kann ins Gehirn vordringen und Gehirnschäden, langfristige Gehirnschäden verursachen. Und dann ist natürlich auch das Problem der Entstellung, weil die Leute diese Flecken am ganzen Körper bzw. im Gesicht haben. Ja, wie gesagt, das Virus ist ausgerottet und dazu werden wir noch kommen. Aber es gibt natürlich auch Impfungen, die zur Ausrottung hauptsächlich beigetragen haben. Mittlerweile gibt es aber auch Medikamente und Immunglobulin-Präparationen, also Antikörperpräparationen, die man verwenden kann, um die Infektion zu behandeln. Gehen wir vielleicht zur Geschichte. Das Virus ist alt, aber es gibt da ziemlich viele Fragezeichen zur Evolution. Die Idee ist, dass sich das etwa vor 70.000 bis 5.000 Jahren, also das ist eine ziemlich große Unsicherheit dort, aus einem Bockenvirus entwickelt hat, das in afrikanischen Nagetieren zirkuliert ist. Das kommt einem vielleicht bekannt vor, das sehen wir jetzt momentan bei den Affenbocken. Das ist auch von Nagetieren auf Affen und Menschen gesprungen und das ist wahrscheinlich auch mit dem echten Bockenvirus irgendwann mal passiert. Die ersten medizinischen Aufzeichnungen zu der Erkrankung gibt es also etwa 1500 vor Christi in Indien, dann auch 1100 vor Christi in China und Ramses V. in Ägypten ist anscheinend 1145 vor Christi an den Bocken gestorben. Also da hat man an der Mumie diese typischen Bockenbusteln gesehen und die Annahme ist eben, dass der dann gestorben ist. 165 nach Christi, also in Rom, ist es zur Antoninischen Pest gekommen. Das hat ziemlich lang gedauert, dieser Ausbruch, ich glaube so an die 15, 20 Jahre. Und da nimmt man auch an, dass das die Bocken waren. Und dann gibt es Aufzeichnungen aus Europa, 450 nach Christi in Frankreich, 580 nach Christi in Italien. Im 9. Jahrhundert hat da in Persien ein Arzt, der Razes, das ist schon ziemlich gut beschrieben und der hat da schon die Bocken und die Masern auseinanderhalten können. Also da gab es schon sehr gute medizinische Arbeiten dazu. Und ja, dann mit der Entdeckung Amerikas hat sich das auch auf den amerikanischen Kontinent ausgebreitet mit recht krassen Folgen für amerikanische Ureinwohner, für amerikanische Indianer. Und ja, das hat da leider ziemlich viel Schaden angerichtet und hat da teilweise wirklich einen Großteil der Population getötet. Das ist teilweise auch von Europäern ausgenutzt worden, die das verbreitet haben, um eben die Population an Ureinwohnern, an Natives da zu reduzieren. Also es ist leider auch als Biowaffe eingesetzt worden. Und ähnliche Dinge sind auch in Australien passiert, wo das Virus 1789 eingeschleppt wurde und eben bei den Aborigines auch sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat. Die hatten keine Immunität in Europa, in Asien, in Afrika. Sind halt viele Leute oder war ein Teil der Bevölkerung immun, weil sie die Infektion durchgemacht haben. In dem Fall haben sich dann ältere Leute damit infiziert und ja, das ist einfach durch die Population gebrannt, leider, und hat sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Man geht davon aus, dass im 18. Jahrhundert etwa 10% aller Kinder weltweit an Bocken gestorben sind. Also das hatte schon einen ziemlichen Impact. Ich glaube, in Europa ist die Schätzung, dass es etwa so 400.000 Tote pro Jahr im 18. Jahrhundert gab, die eben Bocken zuzurechnen waren. Das Virus hat er weiter zirkuliert bis ins 20. Jahrhundert. Da hat man vor allem in Asien und Afrika Variola major gefunden und in Europa und Amerika vor allem Variola minor. Der letzte größere Ausbruch in Europa war 1972. Also es ist jetzt noch nicht wirklich so lange her. Und im Prinzip ist die letzte natürliche Infektion 1977 aufgetreten und danach ist das Virus für ausgerottet erklärt worden. Wie ist es zu dem gekommen? Grundsätzlich ist es so, dass man sehr früh, weil das eben so eine schwere Erkrankung ist, sehr früh versucht hat, Gegenmittel zu finden und sowas wie Impfungen zu finden, bevor das eigentlich noch Impfung geheißen hat. Und zwar hat man da schon in der Ming-Dynastie in China, das ist so 16. Jahrhundert, Aufzeichnungen dazu. Was man dort gemacht hat, ist Variolation. Das ist noch keine Impfung an sich. Was man da gemacht hat, ist, man hat im Prinzip gesehen, ja, wenn jemand Bocken bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Person stirbt. Aber man hat gesehen, wenn man diese getrockneten Bockenpusteln nimmt von einer infizierten Person, die es überlebt hat, und dann ein Pulver draus macht, ich glaube, man hat da halt vor allem Material von Leuten verwendet, die Variola minor hatten, die es eben überlebt haben, und man hat dann dieses Pulver genommen aus diesen Bockenpusteln und hat dann entweder die Haut aufgeritzt bei Kindern und das in die Haut reingerieben, oder man hat es über die Nase appliziert, also fast wie das Material fast im Prinzip geschnupft. Und da kam es dann auch zu einer Erkrankung, aber da war die Mortalitätsrate nur zwischen 0,5% und 2% im Vergleich zu den 30%, die man eben bei einer natürlichen Infektion hatte. Das klingt jetzt eigentlich sehr gefährlich. Ich meine, wenn wir eine Impfung hätten, wo 0,5 bis 2% der Geimpften sterben, ich glaube, das wäre komplett inakzeptabel. Aber eben, man hat das damals vergleichen müssen mit den 30% Mortalitätsrate durch die natürliche Infektion. Und das war dann eine recht beliebte Praxis, die sich ausgebreitet hat nach Indien, nach Afrika, in die Türkei. Und Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert wurde das auch in Europa eingeführt, weil es eben vor den wirklich schweren Verläufen geschützt hat und vor den schweren Verlaufsformen mit Variola major. Und das bringt uns dann zum Edward Jenner. Das war ein englischer Arzt. Und ja, der hat da im Prinzip am Land gewohnt und hat beobachtet, dass Milchmägde, also Leute, die im Prinzip sich um Kühe kümmern, Kühe melken, Kuhbocken bekommen, und zwar auf den Händen, wo es die Kühe melken. Kuhbocken ist ein Virus, das verwandt ist mit dem Bockenvirus. Und die hatten eben so Pusteln auf den Händen, aber das ist relativ mild, also das verbreitet sich nicht über den ganzen Körper, das kriegt man eben auf den Händen und das geht wieder weg. Und der hat beobachtet, dass die keine Bocken bekommen und nicht an Bocken sterben. Und das hat den fasziniert und der hat die Hypothese aufgestellt, naja, das schaut so ähnlich aus, das muss sowas Ähnliches sein. Und da hat der Körper darauf reagiert und anscheinend ist der Körper dann geschützt vor den echten Bocken. Und der wollte das ausprobieren und der hat dann den Sohn seines Gärtners, glaube ich, rekrutiert, den James Phipps, das war ein kleiner Bub, und der hat den in einem, das wäre halt extrem unethische Vorgehensweise, der hat den eben mit diesem Kuhbockenvirus inokuliert, also im Prinzip die Haut, glaube ich, aufgeritzt und das Material eingetragen. Und 6 Wochen später hat er den James Phipps versucht, mit dem echten Bockenvirus zu infizieren. Und der James Phipps war aber immun und war geschützt. Und das war für den Edward Jenner im Prinzip der Beweis, dass eine Inokulation mit Kuhbocken vor dem echten Bockenvirus schützt. Und heute wissen wir, dass das funktioniert, weil diese Viren sehr ähnlich sind und da gibt es Kreuzimmunität. Und Kuhbocken ist eben nicht besonders pathogen, nicht besonders krankmachend in Menschen, induziert aber oder verursacht eben eine Immunität, die dann auch auf die echten Bocken, gegen die echten Bocken einen kreuzreaktiven Schutz hervorruft. Und das war im Prinzip die Entstehung der Impfung. Und weil es Kuhbocken sind und die Kuh auf Latein Vacca heißt, ist es eben zum Namen Vakzin gekommen. Eben weil das im Prinzip die Kuhbocken sind, die man verwendet hat, um vor Bocken zu schützen. Da gab es viel Kritik dran an dem Experiment, aber die Praxis hat sich dann ausgebreitet relativ schnell, weil das natürlich um einiges sicherer war als die Variolation. Also das war dann die Vakzination mit dem Kuhbockenvirus. Und das war eben, wie gesagt, die erste Impfung, die entwickelt wurde. Es gab da damals auch schon eine ziemlich starke Impfgegnerschaft. Da gibt es so Cartoons, wo man sieht, wie der Edward Jenner Leute impft und dann kleine Kühe sich aus den Händen und aus den Gliedern rausentwickeln, da rumspringen und die Leute Hörner bekommen und so weiter und so fort. Also da gab es schon von Anfang an eine recht starke Gegenbewegung. Und man muss auch sagen, das war natürlich um einiges sicher als die Variolation, aber hatte trotzdem viele Nebenwirkungen. Und wie der Impfstoff hergestellt wurde, ist im Prinzip, man hat Kühe mit diesem Virus infiziert, dem man die Haut aufgeritzt hat und eben auch Material eingetragen hat. Die haben dann überall diese Kuhbocken bekommen. Das Material hat man dann geerntet, getrocknet und verwendet. Man kann sich aber vorstellen, dass da auch zu bakteriellen Koinfektionen gekommen ist, was wahrscheinlich nicht besonders toll war. Also das war kein sauberes Material, wie man das heute in einem Impfstoff verwenden würde. Und da gab es natürlich auch Nebenwirkungen, und über die Nebenwirkungen von den heutigen Bockenimpfstoffen können wir in ein paar Minuten reden. Aber das ist eben so weiter verwendet worden, dieses Kuhbockenvirus. Und am Anfang war das wirklich Kuhbockenvirus, aber man hat dann im Prinzip irgendwann anderes Virus da eingetragen, und zwar das Vaccinia-Virus. Also Kuhpocken und Vaccinia sind im Endeffekt nicht das Gleiche. Man nimmt an, dass das Vaccinia-Virus, das heutzutage für die Pockenimpfung verwendet wird, eigentlich vom Pferdebockenvirus abstammt. Das Pferdebockenvirus existiert aber nicht mehr. Aber das ist auch ausgestorben, nicht wegen Impfung, sondern das ist einfach so verschwunden, glaube ich. Müsst ihr aber nachschauen, wie das genau gegangen ist. Aber auf jeden Fall hat man dann mit dem Kuhpockenvirus angefangen und irgendwann wurde dann vor allem das Vaccinia-Virus verwendet. Und das ist, was wir heute noch zur Pockenimpfung verwenden. Allerdings ist die Pockenimpfung ja nicht mehr weit verbreitet, weil sie eben für die meisten Menschen nicht notwendig ist. Ja, und eben diese Praxis der Vakzinierung hat sich dann relativ schnell weltweit verbreitet. In den 50er Jahren hat es die Pan American Health Organization, also die PAHO, schon geschafft gehabt, das Pockenvirus in amerikanischen Ländern, also Nord- und Südamerika, großteils auszurotten. Da sind nur mehr ein paar Länder übrig geblieben, wo das noch zirkuliert hat. 1958 gab es dann auch schon den Vorstoß der Sowjetunion für eine Initiative zur Ausrottung des Virus. Und das hat dann wirklich Schwung bekommen 1966 mit dem Donald Henderson, das amerikanische Arzt, der wirklich instrumentell dafür war, dass es dazu zu einer Kampagne zur Ausrottung gekommen ist. Da war auch ein australischer Virologe mitbeteiligt, Frank Fenner. Über den haben wir beim Myxoma-Virus gesprochen. Der hat das Myxoma-Virus in Australien in der Kaninchenpopulation ausgesetzt, aber der war eben auch mitbeteiligt bei der Ausrottung der Pocken. Und 1967 hat man dann sich zusammengesetzt und so einen 10-Jahres-Plan gemacht, um das Virus auszurotten. Und das war dann echt erfolgreich. Also man hat da weltweit Impfkampagnen durchgeführt. Man hat versucht, wirklich alle Leute damit zu erreichen. Und eben 1972 kam es zum letzten größeren Ausbruch in Europa. 1975 kam es zum letzten Fall von Variola major in Bangladesch. Und am 26. Oktober 1977 kam es zum letzten Fall von Variola minor in Somalia. Und das war wirklich die letzte natürliche Infektion mit dem Pockenvirus. Das war 1977. 1978 gab es noch eine Infektion, und zwar in England, an der University of Birmingham. Da ist jemand mit Material vom Pockenvirus in Berührung gekommen, also mit einer Zellkultur, wo man das wachsen hat lassen. Der ist dann dran gestorben. Das wird aber nicht als natürliche Infektion gezählt. Und das hat sich dort auch nicht mehr ausgebreitet. Aber aufgrund dessen hat man dann beschlossen, dass man alle Viruskulturen weltweit zerstören wird, weil es eben zu gefährlich war, das irgendwo im Labor zu haben, wenn man eben keine natürlichen Infektionen, keine Ausbreitung in der Bevölkerung mehr wollte und da eben ein Risiko bestanden hat. Und man hat dann beschlossen und das auch durchgeführt, dass alle Viruskulturen zerstört wurden, mit zwei Ausnahmen. Heute gibt es noch Viruskulturen eingefroren bei dem US Center for Disease Control in Atlanta. Und eine zweite Stelle, wo es das Virus noch gibt, oder ein zweites Institut, wo es das Virus noch gibt, ist Vektor in Novosibirsk. Das ist das staatliche Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie der Russen, das unter anderem auch in Sowjetzeiten an Biowaffen geforscht hat. Aber die zwei Institute haben eben noch Pockenkulturen. Man muss aber ehrlich sagen, es gab und gibt sehr viel Diskussion darüber, ob das überhaupt notwendig ist, dass man noch Viruskulturen hat, beziehungsweise eben eingefrorene Virusstocks. Und eigentlich ist das medizinisch nicht notwendig und es wäre vielleicht besser, wenn man die zerstören würde. Ja, es hat im Laufe der Zeit aber auch immer wieder Vorfälle gegeben, wo Pocken wieder aufgetaucht sind, also jetzt nicht Infektionen, sondern Material. 2003 hat man in einem alten medizinischen Buch in einer Bibliothek in Santa Fe in den USA Material von Pockenmaterial gefunden, also diese eingetrockneten Pockenbusteln. 2014 ist in einem Kühlraum der FDA eine Glasampulle aufgetaucht, wo eben Pockenvirus drin war. Das ist da für viele, viele Jahre einfach gelegen. Da hat keiner mehr gewusst, dass das dort ist. Und ja, das hätte natürlich auch problematisch sein können, wenn sich jemand mit dem infiziert. Und 2017 gab es auch ein interessantes Ereignis. Man kann natürlich zurückgehen und aus altem Material diese Viren sequenzieren. Das hat man mit dem Pferdebockenvirus gemacht, das im Prinzip nicht mehr zirkuliert, aber man konnte das sequenzieren und das ist dann wiederhergestellt worden. Also man kann diese Viren auch künstlich wiederherstellen. Beim Pferdebockenvirus ist das kein Problem, weil das ist im Prinzip für Menschen ungefährlich und das ist wahrscheinlich auch das Virus, das am nächsten mit diesem Vakzinia-Virus verwandt ist, das wir eben für die Impfung verwenden. Aber das war natürlich ein großer Aufschrei, weil das heißt, man könnte auch theoretisch im Labor wieder nur aus der genetischen Information das Bockenvirus wiederherstellen, also das echte Bockenvirus. Das hat die Gruppe, die das mit dem Pferdebockenvirus gemacht hat, etwa $100,000 gekostet. Also es ist gar nicht so viel Geld und natürlich kann man sich vorstellen, dass eine terroristische Organisation macht, dass das hochproblematisch wäre. Grundsätzlich ist aber so, dass die Arbeit mit diesem Virus verboten ist. Also es werden keine Laborarbeiten mehr durchgeführt damit. Genetische Veränderungen an dem Virus sind verboten, also auch das wiederherzustellen natürlich. Und wie gesagt, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man nicht die Restbestände, die bei der CDC liegen und die bei Vector liegen, auch zerstören sollte. Eine andere Diskussion, die zwischendurch auch aufgekommen ist, und ich weiß aber nicht, wie groß das Risiko hier wirklich ist, ist die Gefahr, dass Leute, die an Bocken gestorben sind und dann im Permafrostboden beerdigt wurden, dass die auftauen durch den Klimawandel und dass es dadurch wieder zu Infektionen kommen könnte. Das finde ich aber eher unwahrscheinlich, weil natürlich dieser Vorgang lange dauern würde. Es ist ja nicht so, dass der Klimawandel von einem Tag auf den anderen passiert. Das wäre langsam, dass das auftaut. Und in dem Fall wird das Material wahrscheinlich nicht mehr infektiös sein. Aber es ist was untersucht wird, wo sich die Leute Sorgen drum machen. Ja, warum macht man sich da überhaupt Sorgen, wenn eh alle geimpft sind und die Impfung gut funktioniert? Naja, nachdem das Virus für ausgerottet erklärt worden ist, hat man aufgehört, gegen das Virus zu impfen. Also in Europa hat man in den frühen 1980er Jahren aufgehört, gegen Bocken zu impfen. Also ich bin zum Beispiel nicht mehr Bocken geimpft. Das heißt, dass die ganzen jüngeren Generationen keine Immunität gegen Bocken mehr haben. Und man sieht das auch, wir haben das besprochen mit den Affenbocken. Leute, die noch Bocken geimpft sind, haben einen Schutz gegen Affenbocken, zumindest zum gewissen Grad, während eben die jüngeren Generationen überhaupt keinen Schutz gegen Affenbocken haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Affenbocken angefangen hat, breiter und teilweise weltweit zu zirkulieren, weil eben dieser kreuzreaktive Schutz von der Bockenimpfung in der Bevölkerung fehlt. Noch ein bisschen was zu den Impfungen. Also wie gesagt, momentan existieren Impfungen gegen Bocken, die werden außer in Spezialfällen, bei der US-Armee zum Beispiel, werden die nicht angewandt. Der Hauptimpfstoff nennt sich ACAM 2000. Der basiert eben auf dem Vakzinia-Virus und der wird mit einer Bifurkationsnadel appliziert. Also das ist nicht ein Impfstoff, den man injiziert in den Muskel, sondern im Prinzip nimmt man da eine Nadel mit zwei Spitzen, die wird eben in diese Viruslösung, diese Vakzinia-Virus-Impfstofflösung getippt und dann kratzt man die Haut damit auf am Arm. Und da bilden sich dann lokal eben solche Bockenbusteln. Und das breitet sich aber im Normalfall eben nicht aus, weil es ein Impfstamm ist und dadurch bekommt man Immunität. Das ist eine ziemlich einzigartige Art und Weise zu impfen, das wird eben nur bei Bocken so gemacht. Allerdings ist es auch so, dass der Impfstoff doch noch relativ viele Nebenwirkungen haben kann. Also was so dokumentiert ist, historisch sind 1 bis 2 Todesfälle bei 1 Million Geimpften. Das Problem ist, dass sich das Virus teilweise, vor allem wenn jemand Immunschwäche hat, doch ausbreiten kann und dann kann es zu Nekrosen kommen am Arm. Was auch beschrieben ist, ist Herzmuskelentzündung, also Myokarditis. In ganz schweren Fällen kann es zu Enzephalitis kommen, also wo das Virus ins Gehirn vordringt, sogar der Impfstamm. Und das hat eben relativ schwere Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, es wird eigentlich nicht breit in der Bevölkerung mehr angewandt, sondern eben nur in Spezialfällen. Und weil das Nebenwirkungen hat, starke Nebenwirkungen haben kann, hat man das auch weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es neue Generationen von Bockenimpfstoffen. Einer davon ist das modifizierte Vakzinia-Virus Ankara. Das kann sich in menschlichen Zellen gar nicht mehr vermehren. Das ist also sehr sicher. Man kann es im Prinzip nur mehr in Hühnerzellen züchten. Und das ist auch einer der Impfstoffe, der jetzt momentan gegen Affenpocken verwendet wird, nämlich der wird unter dem Namen Jynneos vertrieben. Der wird aber injiziert, das heißt, da wird nicht die Haut angeritzt mit so einer Bifurkationsnadel, wie das eben bei den alten Pockenimpfstoffen der Fall ist, sondern der wird intramuskulär injiziert. Und in Japan gibt es auch eine ähnliche, sehr sichere Entwicklung. Der Impfstamm nennt sich LC16M8. Also wie gesagt, viele Weiterentwicklungen von relativ sicheren Impfstoffen im Gegensatz zu den alten Vaccinia-Impfstoffen. Und wie früher schon erwähnt, es gibt auch antivirale Medikamente, die entwickelt wurden gegen Pocken und Antikörperpräparationen, die man einsetzen kann zur Therapie. Also zusammenfassend, faszinierendes Virus, das wirklich gravierende Probleme verursacht hat im Laufe der menschlichen Geschichte, sehr hohe Mortalitätsraten hat, aber eben durch Impfungen ausgerottet wurde. Und solange das im Prinzip in den Labor bei der CDC und bei Vector im Labor bleibt und nicht rauskommt, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, die jüngeren Generationen haben keinen Schutz mehr, weil sie nicht mehr Pocken geimpft sind. Das heißt, die haben auch keinen Schutz mehr gegen andere Pockenviren, die vielleicht in Menschen springen können, wie eben das Affenpockenvirus. Ja, danke fürs Zuhören heute und wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, geht das ganz einfach auf Steady. Danke fürs Zuhören. Ciao und bis nächste Woche.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.